Hallo und herzlich willkommen bei Das Wort mit P. Nach einer längeren Pause in unserem Format haben wir es endlich geschafft, unseren nächsten Interviewpartner an Land zu ziehen. Aber bevor wir damit anfangen, darf Aaron noch Hallo sagen.
Ich begrüße euch auch recht herzlich. Wir haben, wie Paul schon gerade gesagt hat, uns geschafft, eine neue Partei für unseren Podcast einzuladen, beziehungsweise eine Person einer Partei. Und wir haben keinen geringeren als Herr Schauerter, war es richtig ausgesprochen, von der ÖDP.
Genau.
Ja, und ich begrüße Sie erstmal herzlich.
Vielen Dank.
Du bist Landesvorsitzender von der ÖDP. Würdest du dich dann einmal selber kurz als Person noch vorstellen?
Okay, mache ich gerne. Ja, Martin Schauerte, ich bin 57 Jahre alt, bin jetzt im dritten Jahr Landesvorsitzender der ÖDP Nordrhein-Westfalen, bin verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter, wohne im wunderschönen Siegtal in Windeck und bin vom Beruf IT-Service Manager.
Okay, das klingt ja schon mal sehr interessant. Wie lange bist du denn schon in der ÖDP drin?
Ich bin jetzt seit 8 Jahren in der ÖDP.
Wie kommt man denn zur ÖDP?
Also bei mir war es die Reaktion auf verschiedene Sachen. Ich arbeite in einem großen Konzern, der damals zentralisiert hat, Leute entlassen hat und die dann durch Leiharbeiter ersetzt hat. Zugleich kam dann so ein Herr Sarrazin mit Aussagen wie Hartz-IVler müssten mal kalt duschen, Warmduscher sind noch nie weit gekommen. Und da habe ich mir gedacht, da muss es doch eine Partei geben, die auch andere Politik macht. Und ich kannte aus meiner Geburtsstadt Bottrop schon die ÖDP und habe mich dann mit deren Programm beschäftigt und habe gedacht, ja, das ist eine Partei, wo du dich dann engagieren kannst. Und bin dann eingetreten.
Dann wollen wir uns dann mit der Partei selber mal beschäftigen. Wofür steht denn der Parteiname?
Ja, wir sind die ökologisch-demokratische Partei. Gut, der Name ist Programm, ja. Also wir sind als Ableger der Grünen mal oder wir haben uns von den Grünen mal abgespalten und unser Kernthema war eigentlich immer die Ökologie. Ist es immer noch. Aber wir haben eigentlich ein komplettes Programm, in dem man wirklich alle Themengebiete wiederfindet.
Okay, da greifst du ja jetzt schon auf zwei unserer Fragen vor. Welche politische, die politische Ausrichtung der Partei ist also mehr oder weniger rein grüne Politik mal gewesen?
Am Anfang war sie es vielleicht. Also wir haben immer noch als Schwerpunkte eben Klimapolitik, Tierschutz, Naturschutz im Allgemeinen. Wir sind aber auch sehr engagiert in Familienpolitik und Sozialpolitik. Also wie gesagt, wir haben da eigentlich nicht mehr so ein Kerngebiet, das man so festlegen könnte. Ne? Ein Kernthema.
Aber das ist wahrscheinlich euer stärkstes Thema oder eure stärksten Themen.
Gut, damit sind wir bekannt geworden. Diese Themen beackern wir auf jeden Fall noch. Also wir haben schon von Klimawandel gesprochen. Da kannte noch keiner das Wort. Immerhin gibt es uns ja auch schon seit 35 Jahren. Von daher, wie gesagt, in Sachen Ökologie sind wir schon lange am Thema dran.
Wie ist denn die Partei organisiert, also intern?
Ja. Ja, wir haben 8.000 Mitglieder bundesweit, sind jetzt inzwischen die neuntgrößte Partei in Deutschland. Wir sind aufgegliedert in den Bundesverband, haben in allen Bundesländern entsprechende Landesverbände, die dann wiederum aufgestaffelt sind auf Kreisverbände, Ortsverbände. Also in Nordrhein-Westfalen haben wir jetzt, glaube ich, 13 Kreisverbände und treten auch dieses Jahr bei diversen Kommunalwahlen an. Wir sind auch ansonsten bei jeder Wahl eigentlich vertreten, ja.
Zum Thema neuntgrößte Partei. Als ich die erste Antwort bekommen habe von euch als Partei, war der erste Satz, ich würde die ÖDP nicht als deutsche Kleinpartei bezeichnen. Da musste ich erstmal schon ziemlich schmunzeln.
Ja, ich weiß, wer das gesagt hat. Man wird ja immer so als Kleinstpartei bezeichnet. Ja? Das wird wahrscheinlich der Kollege gesagt haben. Und ich sag mal, als neuntgrößte Partei mit 8000 Mitgliedern ist man auf jeden Fall keine Kleinstpartei. Naja, da verstehen wir uns schon. Wir verstehen uns als kleinere Partei, aber wir differenzieren da schon.
Ja, aber da musste ich halt schon als erstes mal schmunzeln. Welche Zielgruppe möchte denn die Partei ansprechen?
Eine Zielgruppe kann man schlecht festmachen. Wir haben sehr viele noch, die auch schon sehr lange bei uns Mitglieder sind. Wir haben aber auch vermehrt Zulauf von jüngeren Menschen. Wir haben wirklich aus allen Schichten der Gesellschaften Mitglieder. Unsere Zielgruppe sind natürlich die Leute auch, die sich Gedanken um die Zukunft machen. Ja, wie wird diese Welt für unsere Kinder, unsere Enkel aussehen? Das sind natürlich Leute, die wir bevorzugt dann auch ansprechen.
Zu dem Punkt, wie hebt sich die ÖDP von anderen Parteien ab? Was macht sie besonders? Jetzt vor allem im Hinblick auf die Abspaltung von den Grünen.
Ja, wir sind als einzige Partei in Deutschland eine wachstumskritische Partei. Das heißt, wir propagieren schon immer, dass man sich etwas zurücknehmen muss. Wir sind auch zuletzt mit dem Slogan "Weniger ist mehr" in den Wahlkampf gegangen zur Europawahl. Wie gesagt, also Wachstumskritik ist ein Alleinstellungsmerkmal von uns. Wir sind eine Partei, die kein Geld aus Industrie und Wirtschaft annehmen, weil wir da einfach nicht beeinflussbar sein wollen. Und um die Unterschiede auch zu den Grünen da mal darzulegen, die Grünen sprechen auch gerne immer von grünem Wachstum, wie immer das aussehen mag. Ja? Also und die Grünen sind natürlich auch eine Partei, die auch Parteispenden annimmt. Ne? Und das auch von Seiten, von denen man es manchmal nicht vermutet. Das, wo wir uns auch noch ein bisschen abheben, ist, dass wir wirtschaftliche Ideen wie zum Beispiel die Gemeinwohlökonomie in unser Programm genommen haben. Ich weiß nicht, ob die euch bekannt ist. Und ich würde auch sagen, dass wir ein wenig ehrlicher sind und kompromissloser, wenn es um die Durchsetzung unserer Politik geht.
Also auf das Thema Umwelt kommen wir ja gleich noch ausreichend zu sprechen. Ja. Wie steht denn die Partei zur aktuellen politischen Lage in Deutschland und in Deutschland? Da haben wir ja jetzt schon einiges angerissen.
Okay, Lage in Deutschland, politische Lage, da kann man natürlich jetzt einen großen Bogen schlagen. Also wenn es erstmal um die Klimapolitik geht, sind wir natürlich alles andere als zufrieden mit den Maßnahmen, die Bundesregierung da aufgesetzt hat. Es gibt, was mich auch in Deutschland ein bisschen beunruhigt, sind diese Rechtstendenzen, die sehr stark aufkommen. Ich weiß nicht, ob ihr da noch konkret Themen habt, die ihr genauer ansprechen wollt.
Es ging jetzt einfach erstmal, also grob um Deutschland jetzt. Ich formuliere die Frage einfach etwas anders, und zwar, wie zufrieden ist denn die Partei oder die Mitglieder mit der Arbeit der Bundesregierung zum Beispiel?
Ja, gut, okay. Wie ich gerade schon gesagt habe, also mit der Klimapolitik sind wir nicht zufrieden. Wir kommen ja gleich auch noch auf das Klimapaket. Von daher möchte ich da nichts vorne wegnehmen jetzt gerade. Da sind wir natürlich völlig unzufrieden, ne? Weil Es wird immer sehr viel gesagt, was man tun will. Man tut es aber im Endeffekt dann doch nicht. Oder man tut es immer nur halbherzig. Also man kann nicht so einen Trend erkennen, der sagt, ja, der uns jetzt sagen würde, ja, das ist der Durchbruch. Ja? So können wir unsere Klimaziele retten. Das sehe ich bei der Bundesregierung nicht.
Okay, damit wir jetzt nicht noch weiter vorgreifen. Nächste Frage. Welche Großpartei käme Ihre aktuell am nächsten? Das haben wir ja eigentlich auch schon ausreichend geklärt.
Ja, das wären dann die Grünen.
Gibt es denn noch Punkte, wo man sich, wo man anderen Parteien stark ähnelt, jetzt also vor allem den Großparteien?
Da fällt mir keine Großpartei ein. Es gibt kleinere, die ähnliche Ziele wie wir verfolgen, mit denen wir dann teilweise auch mal zusammenarbeiten im kommunalen Bereich oder so. Aber von den Großen würde ich sagen, also zu den Großen gibt es da doch sehr große Unterschiede auch.
Okay. Dann noch zu der Partei eine letzte Frage, und zwar: Gibt es Punkte, die Sie an Ihrer Partei persönlich ändern würden, beziehungsweise die du ändern würdest?
Ja. Es gibt natürlich in einer Partei immer auch zu Themen Reibereien. Ja? Also man kann nie sagen, wir sind jetzt eine glückliche Familie, die zu 100% in allen Punkten übereinstimmt. Dafür gibt es auch eben sehr kontroverse Themen, die dann auch heftig diskutiert werden. Ich sag mal, ein Thema zum Beispiel wäre Sterbehilfe, ja. Da ist intensiv auch dann, wie auch, glaube ich, in jeder Partei sehr heftig drüber diskutiert worden. Es gibt natürlich auch so Impfpflicht zum Beispiel. Ja, da haben wir die Einstellung als ÖDP, dass das Impfen solidarisch ist, aber wir nicht auf einer Impfpflicht bestehen. Ne? Also das sind alles so Themen, die man immer sehr, sehr heftig dann auch diskutiert, ne? Also auf Bundesparteitagen oder wie auch immer.
Aber es ist nichts, was du ändern würdest?
Vom System her nein. Also wir sind eben demokratisch aufgestellt. Unser Programm wird durch die Bundesparteitagsdelegierten entsprechend beschlossen. Da wird wirklich alles heftig ausdiskutiert, bis man zu einem Ergebnis kommt. Also so vom Prinzip her würde ich nichts ändern.
Okay, dann sind wir mit diesem Part durch. Und jetzt darf Aaron auch mal ein bisschen was machen.
Okay. Also die ÖDP ist vor allem umweltpolitisch sehr, sehr weit im Fokus, beziehungsweise fokussiert sich gerade in diesem Bereich. Und daher haben wir auch dazu ein paar Fragen. Und ich würde gerne mit der Frage starten: Was muss sich in Deutschland umweltpolitisch grundlegend ändern?
Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sind ja mit den Maßnahmen der Bundesrepublik überhaupt nicht zufrieden, weil die ganze Sache viel zu zögerlich ist. Also aus unserer Sicht müsste... Und das ist auch eine Kritik am Klimapaket der Bundesregierung. Einiges geschehen, wie zum Beispiel der Ausstieg aus der Kohleverstromung. Da darf man nicht mit warten, da darf man nicht jetzt Jahre noch verstreichen lassen. Also ich sag mal, wenn man weiß, dass die drei größten Braunkohlekraftwerke in Deutschland 10% der deutschen CO2-Emissionen ausmachen, dann kann man da nicht sehr, sehr lange warten, die abzuschalten. Was wir natürlich noch präferieren, sind der Ausbau weiterhin von Solar-, Windenergie, aber auch Gezeitenwerken. Alternativen zu Verbrennungsmotoren, wobei ich da auch als Hoffnungsträger den Wasserstoff sehe. Dann, was auch ein sehr großes Thema bei uns ist, wo auch unser Europaabgeordneter sich immer sehr engagiert hat, ist der Ausstieg aus der Massentierhaltung. Gerade die Massentierhaltung, so unethisch wie sie auch ist, sorgt natürlich auch für sehr viel Emissionen. bedingt dadurch ja auch werden immer mehr Wälder gerodet auf der Welt, um eben entsprechend Tierfutter anzubauen. Ja, höhere CO2-Abgaben sollten eingeführt werden. Also auch da ist uns das Klimapaket der Bundesregierung zu schwach auf der Brust. Dann müsste es eine stärkere Besteuerung von Kerosin geben. Also diese kurzen Wege fliegen, mal eben nach Hamburg jetten oder wohin auch immer. Das sollte auf die Dauer auch verhindert werden. Und was uns natürlich auch sehr wichtig ist, dass mehr Investitionen in die Bahn gesteckt werden, damit auch die ganzen Güter mehr auf die Schiene kommen.
Das ist auch quasi so das Klimakonzept, was die Partei gerade für Deutschland so hat.
Genau, das wäre so im Prinzip auch das, was wir jetzt präferieren als nötige Maßnahmen. Eins könnte ich noch anführen, also mir ist auch die Investition in Solarenergie ist mir eigentlich viel zu wenig. Also da kann man eigentlich auch erwarten, dass da mal ein größeres Investitionspaket kommt und jeder, der auch die Möglichkeit hat, sich dementsprechend Solarzellen aufs Dach setzen kann. Ne? Das ist mir alles viel zu wenig gefördert.
Du hast ja auch gerade gesagt, dass du das Klimapaket von 2019 ein wenig kritisierst. Ja. Und du hast auch vor allem das mit dem Kohleausstieg genannt. Und ich gehe auch mal stark davon aus, dass du damit auch die CO2-Kosten, also dass das versteuert werden sollte. Und was genau ist denn der Punkt, wo sie sagen würden, Entschuldigung, wo du sagen würdest, das ist genau das, was noch dem Klimapaket fehlt.
Okay, also im Klimapaket ist zum Beispiel der Ausstieg aus der Kohleausstieg überhaupt nicht erwähnt. Ja, und die Bepreisung, die man da vorschlägt, für die CO2-Abgaben, die ist einfach viel zu niedrig. Also da müsste die Industrie viel mehr gefordert werden, höhere Preise zu zahlen, je nachdem, wie viel CO2 sie ausstoßen. Man spricht in dem Klimapaket zum Beispiel wenig über, wie ich schon gesagt habe, Ausbau der Schiene, sondern da geht es teilweise auch im Klimapaket noch um Neu- und Ausbau von Autobahnen. Ja, da wird was für mich sehr unverständlich ist. Es gibt da einige Sachen, die einfach von fehlendem Mut und auch fehlendem Sachverstand zeugen. Ein Beispiel wäre noch, warum muss man, wenn es um Wärmeerzeugung geht, den Einbau von Ölheizung erst ab 2025 verbieten. Warum? Warum kann man das nicht früher machen? Es geht um den Einbau. Ja? Also so richtig durchdacht ist das Ganze nicht.
Ja, und der große Auslöser dafür war ja auch die ganze Demonstrationen der Bewegung Fridays for Future. Ja. Und da würde mich jetzt auch mal interessieren, wie steht denn gerade die ÖDP zu Fridays for Future?
Ich kann nur ganz klar sagen, wir waren begeistert, ja. Das letzte Mal, dass Leute wirklich so zahlreich auf die Straße gegangen sind, auch vor allen Dingen junge Leute, war damals Anfang der 80er gegen die ganze Aufrüstung und überhaupt gegen die ganze Atomenergie. Dass jetzt so viele junge Leute so konstant auf die Straße gehen und ihr Recht einfordern auf eine klimafreundliche Welt, das hat uns wirklich Mut gemacht und es gibt auch einige junge Leute, die uns auch im Endeffekt beigetreten sind. Ne? Auch die bei Fridays for Future auch aktiv sind. Ganz klar, also wir sind pro Fridays for Future.
Und das ist auch gerade ein Punkt, was auch ziemlich, sagen wir mal, nachhaltig überlegt wird, also mit dem Demonstrieren auf der Straße gehen, sowas. Und da hast du auch gerade eben angeschnitten, von wegen Energiegewinnung in der Zukunft mit den Solarpanelen auf dem Dach. Und ich gehe auch stark davon aus, dass das auch gerade ein Punkt ist, wo die ÖDP auch sagt, das muss gefördert werden, diese schneller vorangehen. Wie sieht denn die Energiegewinnung in der Zukunft in deinen Augen aus?
Gut, habe ich ja schon erwähnt. Also es können ja eigentlich nur regenerative Energien sein. Ja? Solarenergie muss, wie ich gerade schon gesagt habe, viel mehr gefördert werden. Ich sag mal als Beispiel hier, warum ist hier auf den Schulen im Windeck nicht, sind da keine Solarpaneele obendrauf? Verstehe ich nicht. Werde ich aber nochmal in Windeck anbringen. Windenergie ist natürlich immer ein schmaler Grat zwischen, also die Leute da dafür zu begeistern, weil alle wollen Windenergie, aber keiner will das Windrad jetzt neben sich stehen haben, ne? Verständlicherweise. Dann gibt es natürlich Sachen wie Gezeitenkraftwerke. Es gibt die Möglichkeit auch diese Power-to-Gas-Technik zu nutzen, die also praktisch Windenergieüberschuss zur Förderung von Gas nutzt oder zur Erzeugung von Gas, zum Beispiel Wasserstoff. Das sind natürlich alles Technologien, wo wir in Deutschland viel mehr investieren müssten und auch viel mehr forschen müssten.
Ich höre da so ein bisschen raus, weil du es nicht erwähnt hast, sozusagen, dass Atomkraft für die ÖDP überhaupt keine Alternative oder Option
ist. Nein, Atomkraft ist absolut keine Option. Ich will es mal so ausdrücken, unser geschätzter Europaabgeordneter, der Professor Dr. Klaus Buchner, der jetzt bis gestern im Amt war und heute durch seine Nachfolgerin abgelöst wurde, ist ein Atomphysiker, der unter dem bekannten Physiker Heisenberg noch gelernt hat, ja. Und er hat mir mal persönlich gesagt, also er war immer ein Fan der Atomkraft oder der Atomenergie, bis er dann wirklich in der Praxis gesehen hat, wie leichtfertig damit umgegangen wird. Und das hat ihn wirklich auch zu einem Gegner der Atomenergie gemacht. Man sieht ja, das ist auch ein großes Thema in Nordrhein-Westfalen. Man sieht ja diese Schrottmeiler in Belgien auch, in Tihange und ich komme jetzt nicht auf den anderen. Wie die in die Jahre gekommen sind und was die für eine Katastrophe auch hier in NRW auslösen können. Also diese Technik ist einfach nicht handelbar. Mal ganz davon abgesehen, wenn es um die Langzeitfolgen geht, die Lagerung der Atom ausgebrannten Elemente, da ist man sich ja heute noch nicht einig, wie man die auf Dauer lagern will.
Und dann anschließend daran, es ist ja häufig auch die Rede von E-Mobilität. Und gerade E-Mobilität erfordert ja auch eine große Menge Energie, beziehungsweise Strom, und der muss ja auch irgendwo herkommen. Also schließe ich jetzt mal daraus, dass Atomkraft halt dafür, wie schon gesagt, komplett raus ist und dann stattdessen auch eventuell das E der Mobilität wegkommt und du sonst sagst, dass da Wasserstoff benutzt werden soll.
Ich sehe als den Energieträger für die Mobilität wirklich den Wasserstoff, denn neben der Energiegewinnung, die wir brauchen würden, wenn wir jetzt alle unsere Autos laden wollten, sind ja noch ganz andere Faktoren zu bedenken. Wer will sich jetzt an eine E-Tankstelle stellen und mal eben sein Auto aufladen? Das kann ja auch nicht jeder zu Hause machen, ne? Wir hier im ländlichen Raum, wir können uns natürlich draußen irgendwo eine Steckdose hinpacken und unser Auto laden, aber der Stadtbewohner, der hat da ja nicht immer die Möglichkeit zu, ne? Der kann sich ja schlecht ein Kabel aus der Küche abseilen und sein Auto laden, ne? Und Wasserstoff ist da natürlich eine andere Sache, ne? Also ein Wasserstoffauto ist in ungefähr 5 Minuten vollgetankt, ne? Also für mich ist ganz klar, der Antrieb der Zukunft ist der Wasserstoffantrieb.
Und damit abschließend hätte ich noch eine Frage zum Thema Umweltpolitik. Die ist aber etwas persönlicher.
Ja.
Wie nachhaltig lebst du?
Wie nachhaltig lebe ich? Ja, ich benutze den ÖPNV. Ich arbeite in Köln und fahre immer mit der Bahn nach Köln rein. Ich kaufe mein Fleisch nicht in den Discounter-Märkten, sondern beim guten Metzger um die Ecke. Ich vermeide natürlich, wo es geht, Kunststoffe zu kaufen. Es nimmt natürlich auch manchmal Züge an, da steht man wirklich im Laden und guckt sich erstmal die Verpackung an und guckt, hat das ein Fairtrade-Siegel? Kann man diesen Fisch essen? Also als Verbraucher ist es ja unheimlich schwer, da zuzusehen, dass man wirklich auch das Richtige kauft. Ne? Und da müsste auch vielleicht die Kennzeichnung solcher Produkte ganz anders sein. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich versuche Müll zu vermeiden. Ich habe, wenn ich Sachen abzugeben habe, kommen die nicht in die Tonne, sondern ich inseriere sie zu verschenken und bin froh, wenn jemand die Sachen, die ich nicht mehr brauchen kann, noch brauchen kann. Und natürlich auch beim Einkauf darauf achten, dass man regionale Produkte kauft. Also ich kaufe mir keine Kartoffeln, die aus Spanien oder woher kommen. Da ziehe ich dann doch die regionalen Sachen vor.
Ach so, okay, Entschuldigung. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt mal Paul weitermachen lasse.
Ja.
Der hat nämlich was zur Wirtschaftspolitik zu fragen.
Ja.
Das ist korrekt. Und zwar, also für mich persönlich, geht wahrscheinlich für den anderen so, die sehen erstmal das Wort Wirtschaft und denken sich, oh Gott, ich verstehe das Ganze nicht. Und dann wäre jetzt die erste Frage, was macht Wirtschaftspolitik eigentlich spannend?
Gut, Wirtschaftspolitik ist natürlich ein Mittel zur Erreichung der Ziele, die man sich als Regierung selbst gesetzt hat. Ja? Das heißt, wenn ich als oberstes Regierungsziel habe, den Klimawandel zu stoppen, dann muss ich natürlich der Wirtschaft entsprechende Auflagen auferlegen. Und das gilt jetzt nicht nur für die Industrie. Das gleiche gilt zum Beispiel, also das gibt es in allen Wirtschaftsbereichen. Ja? Sei es die Energiewirtschaft, der man da Vorgaben machen muss, in der Landwirtschaft, wenn man den Tierschutz regulieren oder verbessern will, dann muss man halt nicht wie die jetzige Bundesregierung die Kastenstände der Schweine von 1,2 auf 1,4 Quadratmeter vergrößern, sondern muss sagen, Kastenstände gibt es nicht mehr, ja, dass Tiere so eingesperrt werden. Wirtschaftspolitik betrifft genauso den Finanzbereich. Ja, wenn man sieht, dass es Schlupflöcher gibt, wie diese Cum-Ex-Geschäfte, die uns Steuerzahler Milliarden kosten. Auch in der Automobilindustrie, wenn man die Wende haben will, dann muss man zwangsläufig die Verbrennungsmotoren verteuern. Ja? All das ist Wirtschaftspolitik. Ne? Und dabei muss man natürlich auch darauf achten, dass wir natürlich alle auch von der Wirtschaft leben. Ja? Also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, seine Ziele durchzusetzen, aber man muss natürlich auch darauf achten, dass die Leute in Lohn und Brot bleiben. Also es ist schon kein, ich bin jetzt nicht unbedingt der Wirtschaftsfachmann, aber es ist kein langweiliges Thema. Ne? Also Wirtschaftspolitik ist wirklich das Mittel zum Zweck auch. Ne?
Ja, dann gibt es allerdings so ein bisschen, ich nenne jetzt einfach mal diese Grauzone, die euch da vor allem als ökologische Partei viel kaputt macht, und zwar den Lobbyismus.
Ja.
Was ist denn deine Meinung persönlich jetzt dazu?
Also meine ganz persönliche Meinung, und das ist auch unsere Parteimeinung, ist, Lobbyismus gehört verboten. Ja? Es gibt ja diesen schönen alten Spruch, man beißt nicht in die Hand, die einen füttert. Ja? Und wenn man jetzt sieht, das kann man ja ganz offiziell im Internet auch recherchieren, welche Summen aus der Industrie an die verschiedenen Parteien fließen, dann darf man sich natürlich nicht wundern, wenn da manchmal Entscheidungen der Politik rauskommen, die man eigentlich nicht nachvollziehen kann. Ja? Von daher, das ist eigentlich eine direkte Beeinflussung der Politiker. Genau wie diese ganzen Aufsichtsratgeschichten, ne? Dass die Leute noch in zig Aufsichtsräten sitzen. Also wenn man als Bundestagsabgeordneter gewählt ist, dann soll man da seinen Job machen und soll nicht noch in diversen Aufsichtsräten sich noch sein Taschengeld dazu verdienen. Das ist eine Sache, die aus meiner Sicht überhaupt nicht geht.
Okay, das ist schon ein ziemlich deutliches Statement. Jetzt habe ich hier auf meinem Zettel einen Rechtschreibfehler stehen, und zwar: Wie anhängig ist Deutschland von anderen Nationen? Soll abhängig heißen.
Ja, klar.
Wie abhängig ist Deutschland jetzt von einer Nation?
Deutschland ist natürlich sehr abhängig. Also erstmal sind wir eine große Exportnation. Gleichzeitig haben wir natürlich wenig Bodenschätze. Also ist Deutschland auf jeden Fall ein Land, das sich in der Welt nicht einigeln kann, sondern wir müssen ganz einfach entsprechende Handelsabkommen haben. Wobei man natürlich gucken muss, wir als ÖDP haben auch schon gegen diese großen Handelsabkommen wie CETA CETA, schon wieder vergessen, wie sie alle heißen, schon sehr dagegen demonstriert, weil die alles andere als menschenfreundlich sind, sage ich mal, die führen teilweise auch zur Ausbeutung in den anderen Ländern und verschlechtern auch die Bedingungen eben der deutschen Bürger. Ne? Also da muss man wirklich genau drauf gucken, was solche Handelsabkommen bewirken.
Du meintest TTIP noch.
TTIP, genau, ja. Das größte eigentlich überhaupt, ne? CETA und TTIP, ja. Wenn man jetzt, da im Handelsabkommen festlegt, dass man so und so viel Futtermittel aus Brasilien beziehen will, dann kann man sich schon an fünf Fingern abzählen, dass die wieder anfangen, den Regenwald abzuholzen, um da ihre Futterpflanzen hinzusetzen. Ne? Also es ist ein sehr zweischneidiges Schwert.
Gut, dann die Wirtschaftspolitik ist ja ein ziemlich großer Bereich, deshalb springen wir da jetzt ziemlich viel hin und her. Wie steht denn die Partei zum Mindestlohn in Deutschland?
Also für uns ist der Mindestlohn auf jeden Fall zu wenig, zu niedrig. Ich habe jetzt nicht die genaue Summe im Kopf. Ich meine, wir haben mindestens 11,50 Euro gefordert. Ich weiß von einem Kreisverband, der auch 13,50 Euro Mindestlohn fordert in Bayern. Also es kann ja nicht angehen, dass heutzutage Menschen mehreren Jobs nachgehen müssen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Ja? Also Arbeit sollte fair bezahlt werden und dafür ist der Mindestlohn einfach noch zu gering.
Einmal zum Vergleich, der aktuelle gesetzliche Mindestlohn liegt bei 9,35 Euro. Es kommt ja jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch bald eine letzte Erhöhung.
Ja, aber minimal.
Ja, minimal. Ne? Also ja, minimal. Aber dann soll ja erstmal für einen größeren Zeitraum nichts mehr kommen.
Ja.
Aber war ja schon zumindest ein erster Erfolg, dass dieser überhaupt mal gekommen ist.
Ja, ja. Und die Befürchtung, die einige hatten in den verschiedensten Gewerben, ist nicht eingetreten. Also es geht niemand bankrott. Und wenn ich einmal im Monat zum Friseur gehe und muss einen Euro mehr zahlen, das wird auch mich dann nicht umreißen.
Dann letzte Frage. Und zwar, wir haben zwar versucht, weitgehend Corona aus unserem Podcast draußen zu lassen, weil es ja viele Leute genervt hat. Jetzt haben wir in der letzten Folge ein bisschen was über das Corona-Abi erzählt. Wie sollten Kleinunternehmen bzw. Selbstständige in der aktuellen Zeit unterstützt werden, deiner Meinung nach?
Ach so, ihr meintet das speziell jetzt auf gerade auf die Corona.
Ja, speziell darauf jetzt.
Okay.
Oder überrumpeln wir dich damit?
Überrumpelt mich nicht. Es gibt ja natürlich vom Staat jetzt kurzfristige Hilfen. Inwieweit die natürlich ausreichen, wenn diese Gewerbe jetzt wirklich monatelang nicht weitermachen können, ist natürlich nicht absehbar. Ne? Also ich habe jetzt auch vor kurzem jemanden kennengelernt, der hat als Dreher gearbeitet und sein Chef hat ihn erst in Kurzarbeit geschickt und hat dann gesagt, obwohl er, ich glaube, diese 15.000 Euro Hilfe bekommen hat, er kommt nicht über die Runden und er hat seinen Betrieb geschlossen. Ne? Wir werden also wohl viele Betriebsschließungen noch haben und die betreffen sicherlich auch die kleineren Betriebe, die eben nicht auch diese Rücklagen haben, um diese Zeit zu überbrücken. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch aus dem Konjunkturpaket nochmal Zahlungen geben wird. Ich meine, gut, es gibt dieses Kurzarbeitergeld. Also meiner Meinung nach kann da nur die nächste Finanzspritze irgendwie kommen. Ne? Aber es ist natürlich im Moment eine sehr schwere Zeit. Ich meine, alle Branchen rufen nach Hilfe. Mhm. Und natürlich sind Kleinunternehmen und Selbstständige die am gebeutelsten. Ne?
Hilft dir deiner Meinung nach würde also nur jetzt mehr Geld der Bundesregierung helfen, um die jetzt erstmal über die Runden zu bekommen?
Ja gut, wo soll das Geld sonst für die herkommen, ne? Also wenn die keine Aufträge haben, es gibt ja, also ich weiß hier gerade in meinem Heimatort hier in Windeck, da ist zum Beispiel ein Tischler, der auch, glaube ich, sehr viel für den Messebau macht und wenn keine Messen stattfinden, kann er kein Geld verdienen, ne? Und bevor so eine Firma dann Konkurs macht, muss man halt sehen vom Staat, dass man solche Firmen unterstützt. Denn das Ende vom Lied wäre sonst, dass wir unheimlich viele Arbeitslose wieder haben. Ne? Und dann zahlen wir das Geld für Arbeitslosengeld. Also soll man es lieber ja direkt den kleinen Unternehmen und den Selbstständigen geben.
Gut. Das ist auf jeden Fall eine begründete Meinung. Wir werden damit durch mit unseren Fragen. Aaron, hast du noch etwas gerade parat?
Nein, ich habe gerade nichts.
Gut, dann sind wir durch. Martin, du hast jetzt noch einmal die letzte Möglichkeit, noch etwas zu sagen.
Ich wollte nur sagen, es hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche euch bei eurem Format auch noch weiterhin viel Glück und dass auch sehr viele Politiker sich da noch zur Rede stellen und bei eurem nächsten Projekt bin ich gerne wieder dabei.
Gut, dann bedanken wir uns auch schon mal.
Das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine gute Bewertung da und schreibt gerne mal ein Feedback in die Kommentare. Wir werden noch weitere Videos dieser Art machen und das wird auch erstmal folgen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.